Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich dir. Schönen Sonntag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingekommen, falls wir es noch nicht gesehen haben. Ich möchte einfach nochmal beten, bevor wir starten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Ich danke, dass du hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Danke für jeden, der da ist heute, Herr. Und ich bete, dass du einfach dein Wort heute Morgen lebendig machst, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist wirklich redest, durch dein Wort zu uns, Herr, dass du uns weiterbringst, uns freisetzt, Herr. Herr, dass Menschen, die heute Morgen hier sind und wirklich Not haben, Probleme haben, die Fragen haben, die Entscheidungen zu fällen haben, dass du einfach redest, Herr. Und ich bete auch, dass du Menschen heilst, berührst, wiederherstellst. Ich danke so sehr für das, was wir vor 2 Wochen hier von Livia gehört haben, Herr. Du bist ein Gott, der heilt, der auch Krebs heilt. Du bist ein Gott, der lebt, Herr. Und das wollen wir erleben. Wir wollen für Menschen, die krank sind, für unsere Geschwister eintreten und für sie beten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wie gesagt, alle Ehre Jesus, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Rosi hat das vorhin so schön ausgeführt. Aber ich sag mal so, wenn Daniel letzten Sonntag nicht so fix gewesen wäre und auch das Küchenteam, weil ich kam ein bisschen später, dann wäre das nicht so gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Und deswegen nochmal danke an das Küchenteam und auch an Daniel vor allen Dingen. Ja, genau. Okay, ich habe heute ein Thema mitgebracht, weil wir uns ja aktuell in der Gebets- und Fastenzeit befinden. Ich habe keinen Bildschirm hinter mir, kein Beamer, aber ich habe dir einen Gottesdienstzettel mitgebracht. Da kannst du auch Notizen drauf eintragen, wenn du möchtest. Und ja, ich möchte über das Thema Fastengebet sprechen, weil wir noch mitten in dieser Fastengebetszeit sind, weil wir auch die Allianz Gebetswoche jetzt erlebt haben und weil weltweit gebetet und gefastet wird am Anfang des neuen Jahres. Und deswegen ist es so, dass wir genau in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ja, wir wollen uns fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Durch Gebet und Fasten fokussierst du dich neu auf das, was wirklich wichtig ist. Und deswegen möchte ich dir sagen, bleib dran, auch wenn es schwierig ist. Wenn du es vielleicht versucht hast und abgebrochen hast oder es noch nicht geschafft hast, hör doch gerne nochmal die Predigt vom 7.1. an, da habe ich auch so ein paar Beispiele gebracht. Wenn du länger fasten möchtest, dann ist es wichtig, dass du deinen Arzt, deinen Hausarzt fragst, wie darf ich das, darf ich das überhaupt? Vielleicht hast du Vorerkrankungen, vielleicht nimmst du Medikamente. Also man kann ruhig oder sollte ruhig den Arzt fragen, und der gibt dir dann eine Antwort, wie das in Ordnung ist für dich, ja, in welcher Art und Weise du fasten darfst. Und wenn du gesund bist und fit bist und jung bist, kannst du einfach losziehen und ja, durchstarten. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Fasten einfach auch wichtig ist und dass Fasten auch gesund ist. Ja. Es ist erwiesen, dass Fasten und Heilfasten gesund ist und dass wir unseren Körper entschlacken und nicht nur das, sondern dass wir einfach auch näher zu Gott kommen. Und ich möchte dir Mut machen, einfach Gott zu fragen, Gott, was denkst du denn? Wie soll ich fasten? Wie lange soll ich fasten? Hilf mir einfach. Und ich glaube, dass Gott dir eine Antwort geben wird, ganz persönlich. Wann immer wir fasten und beten, werden wir erleben, wie Gott außergewöhnliche, geniale Dinge tut. In deinem Leben und auch in dem Leben von anderen, für die du betest. Und es hat auf jeden Fall Auswirkungen. Auch wenn du sagst, ja, im Moment habe ich noch gar nichts gemerkt, ich habe noch nichts erlebt, nichts gespürt, keine Auswirkungen. Aber wir machen das nicht aus einer Leistung heraus, sondern wir machen das einfach, weil wir mehr Raum von Gott oder weil wir Gott mehr Raum geben möchten, weil wir mehr dem Heiligen Geist in uns Raum geben möchten, weil wir näher zu Gott kommen wollen, weil wir ihn besser verstehen und hören möchten. Also Gott geht's gut, er ist immer gleich. Das Fasten ist für uns, nicht für Gott, okay? Also kein Leistungssport daraus machen, ganz wichtig. Genau diese Zeit, ja, diese Zeit jetzt, auch die nächste Woche, die noch vor uns liegt, diese besondere Zeit, sie kann die Richtung deines Lebens verändern und Gottes Willen durchsetzen, ja, sodass sich Dinge in deinem Leben wirklich weiterentwickeln. Die Bibel zeigt uns, es gibt gewisse Elemente, es gibt gewisse Dinge, Freisetzung und Kraftwirkung Gottes, die passieren nur, wenn wir beten und wenn wir fasten. Sonst funktioniert das nicht. Das kannst du nachlesen. Also Fasten ist biblisch und Fasten ist kraftvoll. Und beim Fasten ist es quasi so wie auf der Autobahn, linke Überholspur. Ne? Das heißt, deine Gebete werden nochmal beschleunigt. Also du bist richtig so, ne? Das geht richtig vorwärts auf der Überholspur. Fasten beschleunigt, was Gott in deinem Leben tun will. Weil du dich veränderst, weil du dich Gott mehr nahst. Fasten ist also nicht das einzige Werkzeug in unserem Leben, aber es ist ein Werkzeug, was echte Durchbrüche gibt oder schenkt. Und ich sage dir immer, du musst dir Zeit nehmen. Wenn du, also ich jetzt auch voll arbeite und faste, musst du dir trotzdem Zeit fürs Gebet nehmen, weil Gebet oder Fasten ohne Gebet ist Diät, sagt man. Also Fasten ohne Gebet ist Diät. Und wenn du beim Gebet, wenn du dich nicht wirklich hingibst und sagst, Gott, ich möchte mich mal reflektieren, wie siehst du mein Leben eigentlich? Also Buße tust. Wenn du im Gebet nicht umkehrst, Buße tust, dann ist das Fasten auch nur eine Diät. Deswegen wichtig ist, dass du dir auch Zeit nimmst mit Gott ganz alleine. Fasten ist eine kraftvolle Sache, wenn wir es als Gemeinschaft tun, als Kirche, als Gemeinde, aber besonders für dich persönlich. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, der Herr und du und der Herr, ganz alleine. Und ich habe dir 7 Punkte heute mitgebracht, 7 kurze Punkte, die uns zeigen sollen, warum wir fasten sollten, warum das so wichtig ist. Und der erste Punkt findest du ganz oben. Da heißt es, Fasten demütigt unsere Seele. Ja, Fasten demütigt unsere Seele. Beim Fasten demütigen wir uns. Was bedeutet das? Meistens gehen wir so durchs Leben und sagen, ich habe alles im Griff, Herr, ich habe alles unter Kontrolle, aber letztendlich haben wir nichts unter Kontrolle. Wir haben unser Leben nicht unter Kontrolle. Siehst ja, was gerade passiert in der Welt. Du brauchst ja nur mal Zahnschmerzen bekommen oder dir den kleinen Zeh brechen oder den Fingernagel abreißen, dann hast du Schmerzen und dann merkst du, wie dich dein Zahn oder dein Zehnagel oder ein gebrochener Zeh den ganzen Tag behindert. Das heißt, eine Kleinigkeit kann dein Leben komplett aus dem Ruder werfen. Und das Problem ist einfach, wenn wir sagen, ich habe das Leben unter Kontrolle, dann begeben wir uns in eine gefährliche Unabhängigkeit von Gott. Wir sind nicht mehr mit Gott unterwegs. Fasten und Gebet demütigt unsere Seele und wir sagen Gott, ich brauche dich mehr. Ich brauche dich mehr als die wichtigste Sache auf dieser Erde. Die wichtigste Sache auf dieser Erde, was ist das? Unter anderem natürlich, ja, unsere tägliche Nahrung und Trinken. Aber im Himmel wird es kein Trinken und Essen mehr in der Form geben. Das heißt, gewöhn dich schon mal an anders. Im Himmel wird es so, das, was wir heute hier brauchen auf der Erde, nicht mehr sein. Deswegen, es gibt es Wichtigeres als Essen und Trinken. Jesus sagt, Matthäus 4,4, als er versucht wird vom Satan, er sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er sagt, er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gott hat uns sogar geschaffen, indem er gesprochen hat. Aus dem Mund Gottes hat er uns geschaffen. Also es gibt Wichtigeres als Essen und Trinken, ja? Okay. Und Jakobus 4,6, da heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen oder den Demütigen gibt er Gnade, gibt er seine Gnade. So, wenn du zu Gott kommst, sagen wir letztendlich, Herr, ich demütige mich vor dir, ich bin nicht schlau genug. Ich schaffe es nicht. Ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht kreativ genug. Ich habe nicht das, was ich wirklich brauche. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich habe nicht den Plan für mein Leben. Und wenn wir das tun, sagt Gott, hey, ich helfe dir. Ich erhöre dein Gebet und ich erhöre sogar das Gebet, was du nicht gebetet hast. Und Gott sagt, ich halte dich in meiner Hand und ich bin neben dir, über dir, unter dir, vor dir, hinter dir. Weil wir uns vor ihm beugen. So, er schenkt Gnade der Person, die erkennt, dass sie ihn, Gott, den Vater, braucht. Wir sind gewöhnliche Menschen, aber wir haben einen Gott, der außergewöhnlich Kraft gibt, der außergewöhnlich übernatürlich ist. Und dadurch, dass wir uns hingeben, geben wir dem Heiligen Geist viel mehr Raum. Im Alten Testament in Esra 8,21 gibt es eine Geschichte. Und zwar lesen wir von Esra, der eine Gruppe von Juden zurückführen möchte, von Persien nach Jerusalem. Ja? Und er hat Gunst beim persischen König bekommen und er hat alle möglichen Güter dabei. Gold, Silber, Menschen, Tiere, die ganzen Tempelsachen, die Nebukadnezar aus dem Tempel hat rauben lassen, hat er dabei und will sie zurückführen nach Jerusalem. Und jetzt ist es so, im Esra 8,21, da heißt es, und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, schreibt Esra, damit wir uns vor unserem Gott demütigen, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und all für unsere Habe. Das heißt, Esra sagt, wir brauchen Schutz, Gott. Wir brauchen Schutz für unsere Kinder, für unser Leben und für all das, was wir dabei haben. Und Historiker sagen, dass sie mehr als 100 Millionen Euro Wert dabei gehabt haben, das ganze Gold, das ganze Silber, die ganzen Tempelinnereien, die ganzen Schätze und so weiter. Und Esra ruft ein Fasten aus als Zeichen dafür, dass sie Gottes Schutz brauchen. Er sagt im Vers 22, denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Das heißt, der König kam und sagte, Esra, du willst nach Jerusalem mit dem ganzen Sack und Pack und diesem ganzen Schatz. Das ist ja gigantisch, diese Menge. Und unvorstellbar, ich gebe dir ein paar Soldaten mit. Oder ich gebe dir mein Heer mit, meine Soldaten. Und Esra sagte, nee, brauchen wir nicht. Weil unser Gott beschützt uns. Unser Gott ist mit uns. Und um das zu bestärken, um das zu untermauern, hat er dann dieses Fastenbeten ausgerufen. Wisst ihr, so oft denke ich und vielleicht auch du, naja, Gott wird ja eh schon tun, was er tun möchte. Gott tut ja eh mal im Leben, was er tun möchte. Er ist Gott, ich nicht. Er macht ja sowieso, was er will. So denken wir manchmal. Esra hätte ja auch sagen können, Gott, das ist ja dein Auftrag. Das ist ja deine Tempelinnereien, deine Schätze, dein Gold, dein Silber. Das sind deine Leute, dein Volk. Er gehört natürlich dazu. Also du wirst schon dafür sorgen, dass wir sicher ankommen. Hätte er machen können, aber nein. Er sagt, ich rufe ein Fasten und ein Beten aus, damit Gott uns beschützt. Er sagt, Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich wirklich. Und die Frage ist, ob wir das auch in unserem Leben sagen, dass wir sagen, Gott, ich brauche dich wirklich. Oft sagen wir Gott, eigentlich brauche ich dich gar nicht. Oder du brauchst Gott dann, wenn es wirklich knallhart wird. Aber Esra hatte verstanden, wie wichtig die Gegenwart Gottes ist. Er hatte verstanden, dass beständig auf dieser langen Reise sein Schutz und sein Segen mit ihnen ist. Und er hätte auch sagen können zum König, ja, der Herr wird uns irgendwie helfen. Nein, hat er nicht gemacht. Esra wollte sicher sein, dass Gott mit ihnen ist. Und deswegen hat er dieses Fasten und Beten ausgerufen. So geh nicht davon aus, dass Gott in deinem Leben eh machen will, was er will. Er arbeitet immer mit dir zusammen. Gott macht nicht irgendwas in deinem Leben. Erstmal vergewaltigt er uns nicht. Er geht niemals über deinen Willen. Wenn du sagst, ich will das aber gar nicht, Gott, dann wird er auch nichts tun. Wenn du sagst, Gott, ich habe gar keine Lust auf dich, dann sagt Gott, dann wird er sagen, okay, dann lasse ich dich in Ruhe. Er geht jetzt immer wieder nach und er liebt dich, aber er zwingt uns nicht. Das heißt, Gott möchte dein Herz haben, mein Herz haben. Und das geschieht durch Fasten und Beten. Das geschieht dadurch, dass wir Gott bitten. Jesus sagt, Matthäus 7,7, er sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Jesus sagt das immer wieder. Er sagt, klopft an und es wird euch die Tür geöffnet. Gott möchte, dass wir mit ihm sprechen, mit ihm reden und sagen, Gott, du siehst zwar alles in meinem Leben, aber ich bitte dich, dass du mir in dieser Sache hilfst. Ich bete, dass du in dieser Sache in mein Leben hineinkommst. Okay, sie fasten und beten und sie kommen sicher in Jerusalem an. Im Psalm 35, 13 schreibt der Schreiber, ich aber, als sie krank waren, also er betet und fastet für andere, kleidete mich in Sacktuch, ich demütigte mit Fasten meine Seele. Der zweite Punkt ist, Fasten lässt uns Gunst vor Gott, vor Menschen erlangen. Also der zweite Punkt ist, Fasten lässt uns Gunst vor Menschen erlangen. Nehemia kennt ihr auch im Alten Testament. Er war der Mundschenk des persischen Königs. Und er braucht Gunst beim König, weil er hört, dass Jerusalem niedergerissen ist, die Stadt in Schutt und Asche liegt, die Stadttore verbrannt sind. Und er hört das und in Nehemia 1, Vers 4 heißt es, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin. Ich weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Weißt du, manchmal gewöhnen wir uns an die schlechten Nachrichten. Ja, okay, Russland, okay, Israel, Ukraine, okay, meine Tante ist jetzt krank geworden, sie ist schon immer noch krank und mein Sohn, dem geht's nicht gut. Unsere Regierung braucht Hilfe, Proteste im Land, ihr seht gerade, was auch draußen abgeht. Und wir gewöhnen uns so schnell an die Dinge, die wir jeden Tag mitbekommen. Wir gewöhnen uns an die schlechten Nachrichten und sagen, oh Mann, das ist aber schlecht. Aber das Problem ist einfach, dass wir nichts machen. Meine Ehe ist dabei, kaputt zu gehen. Meine Beziehung, in der ich schon so lange bin, da eier ich schon so lange rum. Eigentlich müsste ich ja was machen. Ich müsste mal Nägel mit Köpfen machen, die Sache anpacken. Aber man macht nichts. Man gewöhnt sich dran. Und bei einigen von euch, vielleicht, die es hören, die es sehen, vielleicht Leute, die im Raum sind, vielleicht ist dein Leben in gewissen Bereichen kaputt. Dinge haben sich schlecht entwickelt. Und du hast dich einfach dran gewöhnt. Du hast dich dran gewöhnt. Und ich sage dir, Fasten kann das ändern. Gebet und Fasten kann das ändern, weil Fasten und Gebet Dinge, die in deinem Leben blockiert sind, lösen kann. Gott kann die eingerissenen Mauern deines Lebens wieder aufbauen, so wie bei Nehemia. Er kann Dinge, die du selbst kaputt gemacht hast, die Menschen in deinem Leben kaputt gemacht haben, die der Feind kaputt gemacht hat, er kann sie wieder aufbauen, er will sie wieder aufbauen. So Nehemia fastet, er möchte Gunst vor dem König bekommen. Er möchte ihn bitten, dass er die Außenpolitik ändert und ihn zurückschickt nach Jerusalem und ihn quasi als Bürgermeister einsetzt, um die Stadt wieder aufzubauen. Und das war eine große Bitte. Und Nehemia wusste, wenn der König mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, dann zack ab, wäre der Kopf weg gewesen, dann hätte ihn das vielleicht den Kopf gekostet. Und deswegen fastet und betet er. Und er bekommt Gunst beim König. In Sprüche 21,1, da heißt es, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wie Wasserbäche ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Also der Herr leitet, der Herr führt. Der Herr gibt dir Gunst bei deinem Chef, bei deiner Chefin. Der Herr gibt dir Gunst bei den Menschen, mit denen du täglich zu tun hast, die vielleicht vorgesetzt sind, wo du sagst, ich brauche jetzt Gunst beim Amt, ich brauche Gunst beim Gericht, ich brauche Gunst, keine Ahnung, was du für eine Gunst brauchst, wo du durch musst, vor welcher Entscheidung du stehst. Nehemia betet, er bittet Gott. Wir lesen es in Nehemia 1, Vers 11. Und dann geht er los und der König gewährt ihm sein Anliegen. So, die Frage ist, für was brauchst du Gunst? Also ich sage dir, Gottes Kraft, Gottes Gegenwart ist besser als Vitamin B. Und Vitamin B, Gottes Gunst, Gottes Kraft, kommt dadurch zustande, indem du ihn suchst, fastest und betest. Der dritte Punkt ist, Fasten hilft uns, den Willen Gottes zu erkennen. Oh, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wer von euch möchte gerne den Willen Gottes für sein Leben kennen? Ha? Wer von euch möchte gerne mehr hören? Gott, was willst du jetzt eigentlich fürs nächste Jahr? Oder was willst du für mich in den nächsten 5 Jahren? Ja, wer von euch braucht Gottes Führung und Leitung im Alltag? Wer von euch möchte nicht lieber klarer das Reden Gottes verstehen? Wer von euch steht vor einer wichtigen Entscheidung und weiß nicht, was soll ich machen, Herr? Geradeaus, links, rechts, unten, oben, was soll ich machen? Was ist die richtige Entscheidung? Und Fasten hilft uns, die Stimme Gottes zu hören. In Apostelgeschichte 13, Vers 2, da heißt es, während sie aber, die Apostel und auch die Gläubigen, die dabei waren, während sie aber dem Herrn dienten im Gottesdienst, Gott anbeteten und fasteten, sprach der Heilige Geist, heißt es hier. So, wann hat der Heilige Geist zu ihnen gesprochen? Als sie Gott gedient haben, im Gottesdienst waren und indem sie gefastet haben. Indem sie gefastet haben, sprach der Heilige Geist. Und was hat er gesagt? Er sagte, sondert mir Barnabas und Saulus, sprich Paulus, aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und was machen sie dann? Sie hören das vom Heiligen Geist, fasten weiter, beten weiter und senden die beiden aus. Deswegen ist es so gut, dass du betest, Gott, ich will das tun, was du in meinem Leben tun möchtest. Bitte lass mich doch deinen Willen erkennen. Lass mich doch wirklich verstehen, was du möchtest. Und Fasten hilft uns, die unnötigen Stimmen des Alltags, Smartphone, Radio, Fernsehen, die Frau, der Mann, die Kinder, deine Kollegen, ich weiß nicht, wer dich alles vollballert im Alltag, aber Fasten hilft uns, den zu hören, der uns wirklich führen, leiten kann. Den zu hören, der uns wirklich ewiges Leben und Leben schenkt. Das ist so wichtig. Deswegen setz dich hin, nimm die Bibel und komm innerlich zur Ruhe. Und suche Gott und sag, Herr, was willst du mir sagen? Was willst du mir heute sagen? Der vierte Punkt. Fasten gibt uns Kraft, dämonische Fesseln zu lösen. Oder Fasten löst dämonische Kräfte. Ihr kennt die Geschichte in Markus 9, Neuen Testament. Da ist ein Vater, er hat einen Sohn. Dieser Sohn leidete wahrscheinlich unter Epilepsie. Und Jesus sagt, dass die Ursache dafür dämonischen Ursprungs ist. Ein tauber und böser Geist hat diesen Jungen von Kindheit an belastet, geknechtet. Und das bedeutet aber auch, dass nicht jede Epilepsie dämonischen Ursprungs ist. Das muss man auch wissen. Ja? Es gibt Krankheiten, Belastungen, die durch böse Geister hervorgerufen werden. Damals wie heute. Wir lesen es im Neuen Testament. Und wir lesen das sehr oft im Neuen Testament. Und manchmal ist es so, dass der Feind mit Krankheit angreift. Und Tatsache ist, Fasten und Gebet sprengt die Kraft des Feindes. Fasten und Gebet löst die Kraft des Feindes. Ja? Der Vater bringt seinen Sohn zu den Jüngern von Jesus und die haben erlebt, dass vorher Menschen befreit worden sind, geheilt worden sind, aber diesmal passiert nichts. Sie können diesem Jungen nicht helfen. Und dann kommt Jesus dazu und er heilt diesen Jungen. Er heilt ihn, er befreit ihn und er gibt ihn gesund seinem Papa zurück. Und die Jünger sagen, Jesus, was ist das denn jetzt hier? Und ich glaube, wir können davon viel lernen, weil die Jünger haben gefragt, wieso, Jesus, konnten wir dem jung nicht helfen. Weißt du, wir sind oft so, wir machen eine Theologie. Ja, okay, heute heilt Gott nicht mehr. Also ich habe schon 100 Mal gebetet für eine Person, aber irgendwie ist nichts passiert. Das Problem ist, dass wir eine Theologie daraus machen, warum Gott heute nicht mehr heilt. Die Kirche macht eine Theologie daraus. Es gibt ganze Bücher darüber. Aber Fakt ist, Gott heilt heute noch. Er ist immer noch derselbe. Und sie beten für den Jungen, es passiert nichts. Und sie bauen darauf keine Theologie auf, die Jünger. Sondern sie sagen sich, Jesus, wieso konnten wir ihm nicht helfen? Irgendwas ist doch schiefgelaufen. Sie setzen bei sich an, sie stellen sich die Frage, Moment mal, Gott ist hier, Jesus ist da, er hat diesen Menschen befreit, diesen Jungen befreit, geheilt. Also an Jesus, an Gott kann es ja nicht liegen, aber es muss ja irgendwie an uns liegen. Mit anderen Worten, Jesus, was ist los? Wir haben gesehen, dass du heilst. Wir haben erlebt, dass du befreist. Aber warum jetzt gerade nicht bei uns? Warum heute nicht? Warum diesmal nicht? Und Jesus gibt eine einfache Antwort. Markus 9, 29. Da heißt es, oder sagt Jesus, solche Dämonen können nur durch Gebet, und die meisten Handschriften fügen es hinzu, und auch die Schlachter 2000 Übersetzung, solche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Ja. So, und du stehst unter, ja, du stehst vielleicht, oder hast es schon mal erlebt, dass du angegriffen worden bist, dass du dämonischen Kämpfen gegenüber ausgesetzt bist. Vielleicht realisierst du das, vielleicht auch nicht. Vielleicht glaubst du daran, vielleicht sagst du auch, nee, so ein Quatsch glaube ich gar nicht mehr, Dämonen gibt es doch gar nicht, Teufel gibt es auch nicht. Die moderne Wissenschaft hat das wegdiskutiert, aber die geistige, natürliche Welt hat sich seit tausenden von Jahren nicht geändert. Die Bibel hat sich nicht verändert. Und nur weil der Mensch heute denkt, die Wissenschaft ist ja modern und ich bin schlau, können wir das nicht wegdiskutieren. So Gebet und Fasten hat geistliche Kraft, um Menschen zu befreien. Und vielleicht kennst du jemanden, der gebunden ist, vielleicht kennst du jemanden, der wirklich struggelt, vielleicht hast du jemanden erlebt letzte Woche, siehst du Leute auf der Straße laufen, die reden mit sich selber oder schreien oder keine Ahnung, sind auf dem Boden, vielleicht haben sie auch Drogen genommen, keine Ahnung. Vielleicht kennst du auch Menschen, die eine Krankheit haben. Wie gesagt, es gibt auch seelische Traumata oder Trauma. Nicht alles ist dämonisch. Aber es kann auch sein, dass du eine Krankheit hast, dass du Unvergebenheit, Hass in deinem Herzen hast, dass du Bitterkeit hast und nicht loslassen kannst. Es kann sein, dass du Drogen nimmst oder alkoholabhängig, pornografisch abhängig bist oder dass du dich selbst verletzt und ritzt. Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe jetzt ein Video gesehen von einer Person, die ritzte sich immer. Und diese Person hat Gebet empfangen und ist frei geworden. Hat die anschließend auf YouTube Zeugnis, einen Bericht darüber gegeben, wie Jesus sie freigesetzt hat. Und bei dieser Person war es ganz klar eine geistige Geschichte. Ja? Das heißt aber nicht, dass jeder, der sich ritzt, jetzt belastet ist und dämonisch besessen ist oder so. Das will ich gar nicht sagen, auf keinen Fall. Aber es kann so sein. So, Jesus sagt Folgendes. Manche Dinge werden nur gebrochen durch Fasten und Gebet. Manche Dinge passieren nur, wenn wir das Essen zur Seite legen und sagen, Gott, ich sehne mich nach deiner Hilfe. Gott, ich sehne mich mehr nach deiner Kraft als nach dem, was ich für meinen Körper brauche. Gott, ich sehne mich mehr nach deiner Autorität. Ich sehne mich nach dem, was übernatürlich geistig von dir kommt, mehr als nach dem Essen, was ich eigentlich brauche. So, ich liebe Essen, du auch. Ich sehne mich nach Essen und ich habe Hunger, ja. Aber ich sehne mich mehr nach dem, was Gott uns geben möchte. Und dieser Weg dahin geht eben nur über diesen Weg, den ich euch gerade beschreibe. Es geht nicht anders. Du wirst erleben, wie Fasten das Joch des Feindes über deinem Leben und über den Leben von anderen Menschen zerbricht. Der fünfte Punkt, Fasten bereitet uns auf die nächste Lebensphase oder auf die nächsten Lebensphasen vor. Fasten bereitet dich auf die nächste Zeit, auf deine nächsten Lebensphasen vor. Wir haben ja gelesen, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Ich lese nochmal ganz kurz. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Dann legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Fasten und Gebet bereitet dich auf neue Lebensphasen vor, auf neue Abschnitte in deinem Leben. Mose hat 40 Tage gefastet, bevor die Gebote, das Gesetz des Herrn, die 10 Gebote erhalten hat. Jesus hat 40 Tage gefastet, bevor er in seinen Dienst gegangen ist. Paulus hat gefastet, nachdem er errettet worden ist und dort dann auf Hananias wartete. Paulus hat gefastet, bevor er seine Missionsreisen antrat. Und als ich in der Mongolei war mit Rosi und ein paar, noch zwei anderen hier Schwestern aus der Church, haben wir gefastet und gebetet, uns vorbereitet. Als wir in Berlin auf dem Alexanderplatz waren, evangelisiert haben, haben wir gefastet und gebetet. Warum? Weil einfach Gott dann krasse Sachen getan hat. Ich habe das erlebt, dass wir in der Mongolei, die Gegenwart Gottes war so stark im Raum, dass wir auf dem Boden gelegen haben und Gott angebetet und zu Gott geweint und gerufen haben. Und jetzt sagst du, wieso liegt ihr auf dem Boden? Ja, die Kraft Gottes war so stark da. Wirklich, es war kein Witz. Ich kenne einen Missionar, der das genauso erlebt, ganz anders auf der anderen Seite der Welt. Wenn die Kraft Gottes kommt, dann liegst du manchmal nur noch auf dem Boden und kannst sagen, Herr, du kannst nur noch sagen, du weißt gar nicht mehr, du kannst nur sagen, Jesus, danke und Gott anbeten. Das ist einfach so. Und deswegen, ja. Okay, einige von euch stehen vor einem neuen Abschnitt ihres Lebens. Vielleicht willst du eine Ausbildung beginnen demnächst oder Studium, dein Studium. Großartiger Anlass zu fasten, zu beten, oder nicht? Vielleicht willst du heiraten dieses Jahr. Ein großartiger Anlass zu fasten und zu beten. Vielleicht überlegst du, eine hübsche Frau oder einen hübschen Mann zu fragen, ob er sie dich heiraten möchte. Ein großartiger Anlass zu fasten und zu beten. Vielleicht willst du dich selbstständig machen oder in eine andere Stadt ziehen. Vielleicht willst du einen neuen Job beginnen oder musst einen neuen Job beginnen. Vielleicht willst du eine Familie gründen, und Kinder haben. Ein großartiger Anlass zu fasten und zu beten. Ja, jetzt lachst du, ne? Ja, ich weiß, ihr lacht alle, ihr lacht mich jetzt aus. Aber ich glaube, wir sollten das echt machen, weil wenn wir das tun, würde unser Leben ganz anders verlaufen, ganz ehrlich. Ja, es gibt Leute, die fasten und beten vor wichtigen Entscheidungen. Und oft machen wir es nicht oder oft mache ich es nicht. Aber ich kenne jemanden, der macht das immer. Der fastet und betet dann vor wichtigen Entscheidungen und Gott leitet ihn da drin. Du siehst einfach, dass sein Leben, da ist so ein richtiger roter Faden drin, viel mehr als bei mir vielleicht. Weil er einfach Gott sucht und sagt, Gott, was soll ich tun? Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich will nicht das, was ich mit meiner Kraft erreichen kann. Ich will dich und deine Kraft für mein Leben. Ich will das Außerordentliche für mein Leben erleben. Was heißt erleben? Das Außerordentliche in meinem Leben soll geschehen. Und das ist der Grund, warum wir fasten. Der sechste und vorletzte Punkt heute, ganz kurz ist der nur, Fasten bringt Heilung. Fasten kann Heilung bringen. Ich glaube, Fasten bringt Heilung. Da steht hier, Fasten kann Heilung bringen. Okay. Einige von euch brauchen Heilung, ich auch, nach Geist, Seele und Körper. Wir brauchen Heilung und Fasten kann Heilung bringen. Fasten befreit, Fasten löst. Fasten macht so vieles. Es gibt Leute, die haben gefastet und danach waren sie krebsfrei. Leute, die Jesus und ihn erkennen, haben gesagt, wir machen jetzt Heilfasten, danach waren sie gesund, sind gesund geworden. Ohne eine Chemo, gibt es, also klar. Im Jesaja 58, 8, da heißt es, zum Thema Fasten ist es überhaupt das Kapitel, wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Halleluja. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Da kommen wir gleich nochmal zu der Stelle. Wenn du fastest und sagst, ich brauche Heilung, oder jemanden, den du sehr lieb hast, braucht Heilung, dann bete und faste für ihn, wenn du es kannst, wenn das funktioniert, wenn du es schaffst. Ja? Mach es einfach. Ich glaube, dass Gott dein Gebet beantworten wird. Der siebte und letzte Punkt. Fasten gibt uns ein größeres Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Fasten gibt uns ein größeres Bewusstsein von dem, wer und wie Gott ist. Und da ist die Frage, ob wir uns wirklich nach Gottes Gegenwart sehnen. Das ist echt die Frage. Sehen wir uns wirklich nach der Gegenwart Gottes? Oder sagen wir, naja, Gott ist so am Rande und ich bin so auf dem Weg und ich bete ein bisschen fastig und dann gehe ich mal in die Church, dann höre ich eine Predigt, dann mache ich so mein christliches Leben, aber ja, sonst habe ich meine Arbeit und mein Bowling und keine Ahnung, was ich alles mache. Die Frage ist, ob wir uns wirklich nach Gottes Gegenwart sehnen. Und das kostet einen Preis. Menschen, die die Gegenwart Gottes erlebt haben und erleben, haben immer einen Preis bezahlt. Es kostet uns wirklich was. Freitagabend waren wir hier, hatten wir Lobpreis und Gebet und wir hatten Singen und es war cool und es war richtig eine starke Gegenwart Gottes. Ich saß an der Technik und habe nichts davon mitbekommen, weil es ging mir nicht gut. Es ging mir wirklich nicht gut und ich fühlte mich elend und ich dachte, naja, schön, die haben hier eine tolle Zeit und ich, naja, muss ein bisschen arbeiten. Aber Gott hat trotzdem etwas Großartiges getan. Obwohl ich das nicht gefühlt habe. Oft geht es mir richtig elendig, wenn ich faste. Aber ich sage dir eins heute Morgen, sein Wirken für dich und für mich ist nicht von deinen und meinen Gefühlen abhängig. Wenn du dich schlecht fühlst und sagst, Gott, ich fühle mich so miserabel Und trotzdem macht er was und trotzdem wirkt er. Und danach merkst du auf einmal Auswirkungen. Oder sogar Leute, die in dem Raum sind, merken in dem Moment was. Und ich fühle mich wie so ein ausgepresster Schwamm, wie so ein zusammengedrücktes Ding irgendwie. Völlig matschig. Also sein Wirken ist nicht von unseren Gefühlen, von deinem Gefühl abhängig. Sondern es geht darum, dass wir ihm glauben und vertrauen, dass wir sagen, Herr, und ich will deine Gegenwart suchen, ich will deine Herrlichkeit erleben, ich will dir nacheifern, ich will all in gehen mit dir. So, Gott bekommt mehr Raum, indem wir uns ihm hingeben. Und die Frage ist, sehnst du dich nach seiner Gegenwart? Sehnst du dich danach, sie noch mehr zu spüren und zu erleben? Warum ist das so wichtig? Es ist ganz wichtig, die Gegenwart Gottes in deinem Leben präsent zu haben. Schau das Volk Israel an. Als sie 40 Tage in der Wüste waren, bei Nacht und bei Tag war Gott mit ihnen. Stell dir vor, Gott ist jeden Tag präsent in deiner Familie, bei dir auf der Arbeit, bei dir in der Uni, in der Schule, im Wohnheim. Stell dir vor, Gottes Gegenwart ist ganz stark in der Kleingruppe. Du gehst in den Supermarkt, da ist eine Frau vor dir. Gott sagt, sag ihr einfach, Gott liebt dich. Du sagst zu ihr, Gott liebt dich. Sie dreht sich um, hat Tränen in den Augen gesagt und ist total berührt. Einfach nur, weil du gesagt hast, Gott liebt sie. Verstehst du, was ich meine? Weil die Gegenwart Gottes da ist. So mehr Gegenwart Gottes und Erkenntnis auf deinem Leben, auf meinem Leben, das wünsche ich mir, auf dem Leben meiner Kinder, auf dem Leben unserer Enkelkinder. Und Fasten ist der Schlüssel dafür. Fasten und Gebet. Fasten gibt uns ein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes. Jesaja 58,8, ich lese nochmal ganz kurz. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir antworten und wird sagen, hier bin ich, hier bin ich. Und jetzt kommt das große Aber. Und dann sagt Gott in seinem Wort durch Jesaja, entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Hör auf, schlecht zu reden. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden. Hör auf zu lügen, hör auf zu kritisieren, hör auf zu lästern. Lass los, lass denjenigen los, der dir Böses getan hat. Vergib um Jesu Namen willen, vergib. Lass los, weil wenn du das nicht tust, wirst du den Vers davor nicht erleben und den ersten Abschnitt nicht erleben. Wir kommen weiter durchs Fasten, durchs Gebet. Zum Schluss, ganz kurz, möchte ich noch über Daniel sprechen. Wirklich ganz kurz. Daniel im Alten Testament, ihr kennt Daniel alle. Daniel Kapitel 10, Vers 2. Daniel fastete, das sogenannte Daniel-Fasten. Was ist das? Er hat keinen Alkohol getrunken, kein Fleisch gegessen, keine leckeren Speise. Er hat keine Schokolade, kein Snickers, kein Eis gehabt. Er hat einfach Obst, Gemüse vielleicht, weiß nicht, Obst dazugehört, weil es ja Zucker enthält. Er hat Früchte gegessen, er hat Naturreis, Hafer, Vollkörner, Hülsenfrüchte, keine Ahnung, was er alles gegessen hat. Das ist das Daniel-Fasten. Daniel hat gefastet, das sogenannte Daniel-Fasten. 3 Wochen lang, heißt es hier in Daniel 10, ab Vers 2. Und er aß keine leckeren Speise, er verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Und er sagt, ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Ja, also wenn du möchtest, kannst du dieses Daniel-Fasten machen. Das ist eigentlich ganz interessant und auch einfach. Ja, 3 Wochen. Du kannst auch 3 Tage machen, ist mir egal. Also das musst du mit Gott klar machen, nicht mit mir. Interessant ist, er fastet 21 Tage, 3 Wochen und in dieser Zeit passiert gar nichts. Ja. Es passiert überhaupt nichts. Und vielleicht sagst du, ja, ich faste schon seit einer Woche, Andreas. Seit letzten Sonntag schon. Oh, denke ich, wow, heftig. Also ich noch nicht so lange. Oder ich faste seit 2 Tagen oder seit 3 Tagen. Oder vielleicht faste du schon 14 Tage. Und du sagst, ich habe noch nichts erlebt. Und ich fühle mich elendig. Ich bin hungrig, ich habe Kopfschmerzen. Ich wache morgens um 4 auf, kann nicht mehr schlafen. Ich bin aggressiv und wütend. Ich war letzte Woche so ein bisschen aggressiv und wütend. Ich habe gemerkt, das Fasten macht mich aggressiv. Warum, weiß ich nicht. Ist nicht immer so, ey. Aber diesmal war es so. Und du sagst, ich höre auf, es bringt doch eh nichts, hat sich eh nicht gelohnt. Also fast habe ich mir anders vorgestellt, ganz ehrlich, Andreas. Ja, was denkst du denn? Denkst du, du bist im Urlaub? Denkst du, Fasten ist Urlaub? Was denkst du denn? Also pass auf, glaubst du wirklich, wir fasten und beten 14 Tage lang, die Kirche fastet und betet und dabei geht es dir körperlich richtig gut? Denkst du das wirklich? Also, ich meine, Gott kann Wunder schenken, ne? Also Rosi geht es richtig gut. Die hat überhaupt keine Probleme. Aber die meisten von uns brauchen Essen. Deswegen bewerte die bisherige Fastenzeit nicht auf Grundlage deiner Gefühle oder deiner Erlebnisse. Schau nicht darauf, wie es dir körperlich geht, weil dein Körper befindet sich, wenn du fastest, im Notlaufmodus. Also so wie der Mofa auf der Autobahn, töff, 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 so ganz langsam. Der AMG hat keinen Sprit mehr und dein Tesla ist leider der Akku ausgegangen. Das heißt, du stehst dort, du rollst nur noch über die Autobahn. Das ist Fasten, Notlaufmodus. Vielleicht hast du hingeschmissen und hast gesagt, ich schaffe es nicht. Vielleicht bist du am Dönerladen vorbeigegangen am dritten Tag oder beim Chinesen warst du, ich möchte dich ermutigen, mach weiter, egal. Wenn du Kopfschmerzen hast, hatte ich, nimm eine Ibu und mach weiter. Außer du bist vorerkrankt, bist alt, nimmst Medikamente, dein Arzt hat es verboten zu fasten. Achte nicht darauf, wie du dich fühlst. Der Feind will auf jeden Fall, dass du erstens nicht anfängst zu fasten und zweitens will er auf jeden Fall, dass du aufhörst. Er redet dir ein, dass es sowieso nichts bringt. Er sagt, es funktioniert eh nicht, Andreas, vergiss es. Er sagt dir, du hast ja recht, das ist Zeitverschwendung, was du machst. Aber es ist eine Lüge, es ist eine Lüge. Der Feind will nicht, dass wir fasten. Er will auch gar nicht, dass wir weitermachen. Er will erst gar nicht, dass wir anfangen. Wenn du aufgehört hast, starte einfach neu. Mach einen Haken dran und sag, ich mach weiter, Herr. Wir denken, nichts passiert, weil wir nichts sehen. Weil wir unseren Augen nichts sehen. Aber unseren geistigen Augen sehen wir vielleicht was. In der geistigen Welt passiert alles, wenn wir fasten und beten. In der geistigen Welt passiert alles, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Daniel fastete also 3 Wochen, 21 Tage, er sah nichts. Und dann lesen wir Daniel Kapitel 10, ab Vers 4. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am großen Fluss Tigris. Ich blickte auf und ich sah einen Mann, schreibt er. Ganz normal, er sah einen Mann. Er hatte Kleider aus Leinen an und trug einen Gürtel aus feinstem Gold. Und er dachte vielleicht, Mann, das ist aber ein reicher Mensch, der auf mich zukommt da. Aber jetzt kommst, jetzt merkte Daniel, das ist kein normaler Mann. Sein Körper funkelte wie ein Edelstein. Von seinem Gesicht gingen Blitze aus und seine Augen waren wie brennende Fackeln. Seine Arme und Füße schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Tosen einer großen Menschenmenge. Ich, Daniel, war der Einzige, der diese Vision sah. Meine Begleiter konnten die Erscheinung nicht sehen, waren aber trotzdem furchtbar erschrocken, sodass sie die Flucht ergriffen und sich versteckten. Ich stand also dieser gewaltigen Erscheinung allein gegenüber. Da verließen mich meine Kräfte. Ich wurde kreidebleich. Ich konnte mich kaum noch aufrecht auf meinen Beinen halten. Als dann der Mann mit lauter Stimme zu sprechen begann und ich das Tosen seiner Stimme hörte, verlor ich das Bewusstsein. Also das hier war kein normaler Mann. Ja? Es heißt ja, und ich fiel ohnmächtig auf dem Gesicht zu Boden. Dann aber berührte mich eine Hand und stützte mich, sodass ich mich auf meine zitternden Knie und Hände erheben konnte. Und der Mann sprach zu mir, er sagte, O Daniel, du von Gott geliebter. Die Elberfelder sagt, Daniel, du vielgeliebter Mann. Also Daniel kann sich das jetzt voll zu Herzen nehmen heute Morgen hier. Er sagt, Daniel, du von Gott geliebter, hör aufmerksam zu, was ich dir zu sagen habe. Stell dich aufrecht hin, denn ich wurde zu dir gesandt. Und als er das zu mir sagte, stand ich zitternd auf. Jetzt noch 3 Verse. Und dann sagte er, hab keine Angst, Daniel. Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, das Entscheidende zu verstehen und du dich vor deinem Gott gedemütigt hast, wurden deine Worte erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt. Also es gab also einen geistigen Kampf in der Himmelswelt. Es gibt über jedem Land Fürsten, Engelfürsten und er hat gegen diesen Mann gegen diesen Engel gekämpft, bis mir schließlich der Erzengel Michael zu Hilfe kam und mich für den Kampf mit dem Engelfürst von Persien es aufnahm. So konnte ich gehen. Also er hat quasi Hilfe bekommen, konnte weitergehen zu Daniel. Und nun bin ich hier, sagt er, und ich soll dir erklären, was deinem Volk in den letzten Tagen zustoßen wird. Diese Vision wird sich erst in fernster Zukunft erfüllen. Wir wissen, dass das Buch Daniel und die Offenbarung, dass das, was Daniel vor tausenden von Jahren aufgeschrieben hat, erfüllt sich unter anderem in der Offenbarung. Und das, was Daniel dort von Gott bekommt, erleben gerade wir jetzt. Da kommen wir gerade rein, da sind wir mittendrin. Und Daniel schreibt ganz viel über die Endzeit, ganz viel. Und das, was in der Offenbarung steht, das ist hunderte von Jahren unterschiedlich, also tausend von, oder hunderte von Jahren auseinander. Und trotzdem hat Gott das zusammengeführt. So, was erlebt Daniel? Daniel erlebt in diesen 21 Tagen nichts. Erst am 24. Tag. Also schau nicht darauf, was Gott in den 14 Tagen tut. Vielleicht hat er noch nichts getan. Aber ich sage dir, er wird Dinge tun. Schau auf das, was passiert, was er nach diesem Fasten und Beten tut, vielleicht in ein paar Wochen. Schau auf das, was er in deinem Leben 2024, in diesem neuen Jahr tun wird. So, wir bringen hier gemeinsam Dinge in Bewegung. Wir werden Auswirkungen davon erleben über das ganze Jahr. Und das passiert nur bei Fasten und es passiert nur, wenn wir beten. Und der Engel, er sagt quasi, an dem Tag, an dem du angefangen hast zu beten, wurden deine Gebete erhört. Und ich bin als Antwort auf deine Gebete gekommen. Das hört Daniel, erlebt er. Dinge passieren, seitdem du angefangen hast zu beten und zu fasten. Gott sagt zu dir, du fastest und betest, ich schicke dir, ich werde dir eine Antwort geben. Das ist die Kraft des Fastens. Und was immer dir auch gegenübersteht, vielleicht morgen, wo du Angst hast, wo du nicht weiter weißt, ich will dir Mut machen, weiterzumachen. Ich will dir Mut machen, nicht aufzuhören. Ich will dir Mut machen, anzufangen. Gott wird dich belohnen und Gott wird dir einen Durchbruch geben. Amen. Amen. Herr, ich danke dir, dass du dich über uns freust, Herr. Ich danke, dass du, wenn du uns siehst, lächelst, Herr. Dass du begeistert von uns bist, Herr. Herr, dass du nicht willst, dass wir uns irgendwie komisch knechten oder irgendwas Komisches machen, sondern wir wollen einfach mehr von dir, wir wollen dir näher begegnen, wir wollen tiefer an das hinein, was du für unser Leben hast. Und ich möchte dich sehr bitten, Herr, dass du uns Mut gibst, Herr, dich zu suchen, Herr, so wie wir es können, Herr. Ich danke dir, Herr, dass keiner sich verdammt fühlen muss, Herr, weil er sagt, ich kann nicht fasten oder das funktioniert bei mir nicht. Ich danke, dass du einfach mit uns bist, Herr. Aber ich danke dir für die Durchbrüche, die wir erleben werden. Ich danke dir für die Hammerzeugnisse, die wir schon gehört und erlebt haben, letztes Jahr und auch jetzt vor 2 Wochen. Ich danke dir für die Zeugnisse und für die Berichte, die wir hier in der Gemeinde, im Familienzeitraum in unserem Leben erleben werden, Herr. Danke, dass du dabei bist, dieses Land umzukrempeln, dass du dabei bist, dieses Land zu berühren mit deiner Liebe, Herr. Ich bete, dass du den Menschen begegnest, auch die sich heute versammeln, Herr, wo Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren, Herr. Ich bete, dass sie verstehen, dass du wirklich die Lösung bist, dass du der Einzige bist, der uns Leben gibt und der uns Frieden schenkt. Danke dafür. Und ich bete, dass du meine Geschwister segnest, Herr, und dass wir weitermachen, auf dich schauen. Amen.